Ich wollte heute über das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden sprechen oder Talenten. Und bevor ich den Text vorlese, vielleicht einige grundsätzliche Gedanken mal zu Gleichnissen. Die Gleichnisse, sagt man, sind das Herzstück der Verkündigung unseres Herrn, also das Herzstück seiner Predigten. Und interessant ist, dass zu allen Zeiten, über die Jahrhunderte, Jahrtausende, diese Gleichnisse auch heute noch verstanden werden. Aber die Gleichnisse sind eben Gleichnisse, sind irgendwie verhüllt. Wir müssen sie Stück für Stück enthüllen. Also Jesus spricht nicht direkt über das, was ihm auf dem Herzen liegt, was er sagen will, sondern er spricht durch Gleichnisse. Wir könnten auch sagen, durch Bilder. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Also Jesus spricht durch Bilder zu uns. Und das ist nach wie vor sehr modern. In vielen Seminaren spricht man auch durch Bilder zu den Mitarbeitern und motiviert sie so. Also Gleichnisse. Und wenn wir dieses Gleichnis enthüllen, Stück für Stück, dann müssen wir uns auf die Suche machen nach dem springenden Punkt, nach dem entscheidenden Gedanken, der in dem Gleichnis ist. Also es ist Arbeit angesagt. Uns wird nicht irgendwas vorgezählt und so. Nein, wir müssen uns auf die Suche machen, also nach dem springenden Punkt und vor dem Hintergrund immer der letzten Dinge, also der Ewigkeit. Das ist ganz wichtig. Aber die Gleichnisse haben noch einen anderen Punkt, der auch ganz wichtig ist. In dem Gleichnis, das Jesus uns erzählt, den Jüngern erzählt, erzählt er ja vom Reich Gottes. Und in der Person Jesu kommt das Reich Gottes gewissermaßen zu uns. Wir müssen das so vorstellen. Der ewige Gott ist verborgen. Der wohnt in einem unzugänglichen Licht, sagt die Schrift. Wir können ihn nicht sehen. Kein Mensch kann ihn sehen und am Leben bleiben. Und dieser Gott, wie soll er sich offenbaren, uns Menschen, uns sündigen Menschen? Er offenbart sich, sagt Johannes, durch das Wort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, kam uns ganz nah persönlich. Das ist das Geheimnis. Also die Gleichnisse reden in ihrem tiefen Sinn auch von und in erster Linie von unserem Herrn Jesus Christus. Und noch etwas, am Ende stellt das Gleichnis uns alle auch in eine Entscheidung. Ist nicht so, dass wir das nur hören und sagen, naja, war ja ganz nett. Und dann gehen wir nach Hause und alles ist so geblieben. Nein, das Gleichnis will uns persönlich ansprechen und in eine Entscheidung stellen. So, jetzt lese ich einmal den Text vor. Matthäus 25. Hoppla. Matthäus 25. Ab Vers 14 bis 30, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Denn es ist wie einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen gab er 2, einem anderen 1, einem jeden nach seinen Fähigkeiten und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente dazu. So auch der, die 2 Talente empfangen hatte. Auch er gewann 2 hinzu. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin und grub ein Loch in der Erde und verbarg das Geld. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und er trat hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hat und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch einer herzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Fragezeichen. So sollst du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun dieses Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werfe ich hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Soweit diese Bibelstelle, dieses Gleichnis. Am Ende des Evangeliums von Matthäus zeichnet Herr Jesus verschiedene Gleichnisse. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und hier das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Und wir wollen nun Stück für Stück mal überlegen, was der Herr Jesus damit meint. Der Herr Jesus hat immer Gleichnisse gebraucht, aus der Landwirtschaft, aus dem Familienleben, Handwerk und auch von der Hochzeit. Und jetzt hat er ein Gleichnis aus dem Bankenwesen. Das Bankenwesen war in der Antike schon sehr bekannt und man konnte in der Antike auch über das Bankenwesen sehr viel Geld verdienen. Und das Bankenwesen war sehr ausgeprägt. Man zahlte damals sehr hohe Zinsen. Und einer, der jetzt schön clever ist, konnte mit relativ wenig Kapital doch sehr viel Geld verdienen. Also der Herr Jesus reist außer Landes und wir merken, er meint natürlich hier sich selbst. So wie der Herr Jesus jetzt seit fast 2000 Jahre verreist ist. Aber er wird wiederkommen. Und er hat seine Jünger ja nicht allein gelassen nach der Himmelfahrt, sondern er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt, der uns in alle Wahrheit einführt. Der uns das Wort Gottes lebendig macht. Dass wir es begreifen, dass wir danach leben und eben treue Zeugen des Evangeliums werden. Hier nun ruft der Herr, der das Vermögen hat, seine Knechte zu sich. Wir könnten auch sagen, seine Sklaven. Oder wir könnten auch sagen, die er erkauft hat. Christen sind ja auch erkauft. Erkauft und berufen aus der Vielzahl der Nationen. Die hat Gott berufen. Der Epheserbrief macht das deutlich. Das ist die Ekklesia, die Gemeinde, die Kirche oder egal, Versammlung, wie man es nennen will. Die hat Gott gerufen in Christus. Sie sind sein Leib, sein Eigentum. Die gehören ihm. Die sind teuer erkauft, nicht mit Geld, sagt es Petrus in seinem Brief, sondern mit dem kostbaren Blute des Christus. Also diese ruft er nun hin zu sich und übergibt ihnen ein Vermögen, diese Talente. Ein Talent waren damals 33 Kilo Silber oder Gold, das war ein ganz beträchtliches Investment und jetzt sollen sie nun handeln, nicht? Der eine bekommt 5, der eine 2, der eine 1 Talent. Die Zielmarke und die Aufgabe ist, handelt, bis ich wiederkomme. Da wollen wir mal einen Augenblick beim Stehen bleiben, was das heißt. Handeln. Wir kennen ja Händler. Nicht? Aldi ist ein Händler, der stellt ja nichts her. Nicht? Der kauft irgendwo etwas, um das mal ganz einfach zu sagen, berechnet seine Unkosten, seinen Gewinn und verkauft es ein bisschen teurer weiter. Und davon lebt er und lebt nicht schlecht. Das sind Händler, die handeln. Die sind rastlos auf der Suche. Die Einkäufer dieser Händler, die sind immer unterwegs, in China, in England. Ich kenne solch einen Bruder, ist für Iglo tätig, der ist immer in England. Warum? Er kauft da ein. Nicht ganz besondere Dinge. Also, der handelt. Genauso der Unternehmer. Der Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Der ist aktiv. Und jeder, der was unternimmt, ein Unternehmer ist, der geht ein Wagnis ein. Der hat ein Kapital und da muss er abwägen. Kann ich am Markt bestehen mit meinen neuen Ideen, mit dem, was ich vorhabe, oder gehe ich pleite? Und Jesus sagt ihr, handelt, bis ich wiederkomme. Handeln. Handeln heißt eigentlich geschickt, kreativ zu sein. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wer nicht lächeln kann, soll keinen Laden aufmachen. Das Erste, was ein Händler lernen muss, er muss freundlich sein. Heute lernt man in Seminaren, der Kunde steht im Vordergrund. Der Kunde ist das Wichtigste. In den sozialistischen Ländern, da war der Kunde nicht das Wichtigste. Der Kunde hat nur gestört. Nicht? Das Wichtigste war dann der Ladeninhaber oder Verwalter. Wir haben das mal damals nach der Wiedervereinigung selbst hautnah erlebt. Man musste umdenken. Also der Händler muss freundlich, er muss kreativ, er muss bereit sein, auch neue Wege zu gehen. Ich habe euch schon mal erzählt, ich war ja früher im Vertrieb, im Außendienst als junger Mann und dann hatte ich auf meiner Tour immer einen Großkunden da in Nordwalde und ich wusste, der kauft nicht. Auf meine Tour musste ich immer da vorbei. Und ich saß im Auto, ich sagte, du brauchst erst gar nicht reingehen, der kauft sowieso nicht. Und dann bin ich reingegangen wieder mit meiner Reisetasche und habe ihm meinen Spruch gesagt, hier Firma sowieso und so weiter und unsere Produkte. Und nee, sagte er, kauft die, bezieht dann die unsere Sachen über den Großhandel. Aber das, haben Sie das und das da? Sag ich, ja, das habe ich. Ja, das würde mich interessieren. Und da fiel mir ein, als ich da im Auto saß, du fängst immer mit dem gleichen Spruch an. Du musst mal anders anfangen. Nicht Produkt A anfangen, fang mal mit dem Produkt B und C und D an. Also auch als Christen müssen wir mal neue Wege gehen, auf die Menschen zugehen. Wir hatten jetzt in Gelsenkirchen-Burf, unserer Gemeinde, einen großen Informationsbus. Da stand drauf, Leben ist mehr, Buscafé. Und wir standen direkt in Bur am Dom. Die Leute gehen dann vorbei, gucken, ist das Umweltschutz oder was? Nein, wir haben eine kleine Einladung. Und da steht dann drauf, kostenlos eine Tasse Kaffee oder ein Cappuccino. Und auf der Rückseite steht, und kostenlos ein Buch nach Ihrer Auswahl, ein christliches Buch. Und dann haben wir viele Gespräche geführt mit vielen Menschen über Gott und die Welt, über die Sorgen. Ich hatte mit einem Ungarn gesprochen, mit einem Serben und mit einem, jetzt muss ich scharf überlegen, fällt mir jetzt nicht ein, jedenfalls mit drei verschiedenen Nationalitäten. Und jeder hatte sein Problem. Interessant. Aber auch mit vielen anderen Menschen, auch mit jungen Menschen. So kommt man zu den Menschen und hat sein Ohr am Puls und weiß, was die Leute denken, wie die Leute ticken. Wir müssen auf die Leute zugehen. Wenn sie nicht in unsere Gemeinden kommen, dann gehen wir zu den Leuten. Also neue Wege gehen. Und der Unternehmer, der muss sein Kapital einsetzen. Das Wesen des Kapitals ist ja seine Vermehrung. Er will das Kapital vermehren. Und alles ist in der Natur auch auf Vermehrung ausgesetzt, nicht? Wir sehen das an Unkraut im Garten, nicht? Es vermehrt sich. Du reißt es raus und eine Woche später ist es wieder da, nur an anderer Stelle. Man wird diesen Dingen oft gar nicht Herr. Also, das Wesen des Kapitals ist seine Vermehrung. Und jetzt geht der Herr hin und ruft den Knecht zu sich, den einen gibt er 5, den anderen gibt er 2 und dem anderen 1 Talent. Und dann kommt ein wichtiges Wort, was da steht. Gemäß ihren Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig. Gott überfordert niemand. Er gibt jeden nach seinen Fähigkeiten. Der Herr Jesus übt auch keinen Druck aus.
Wir sind ja heute allergisch gegen Druck, ne? Oh, die bauen hier religiösen Druck aus, ne? In der Gemeinde. Ne. Nicht? Nein, ist kein Druck. Gemäß den Fähigkeiten. Und dem einen gibt er ein Talent, weil er vielleicht wusste, er ist ein bisschen langsam. Der Jesus kennt dich und mich. Er weiß, wie du tickst. Ich bin auch so ein Mensch, ich kann am besten arbeiten, wenn ich Druck habe. Das heißt, Termindruck habe. Ich schiebe gerne die Vorbereitung der Predigt immer auf und dann, jetzt wird es aber Zeit. Und ja, dann kann ich am effektivsten arbeiten. Das ist eine Erfahrung. Also, Gott differenziert, er unterscheidet und weiß, der und die hat nicht so viel Potenzial. Ist nicht so belastbar. Es gibt Menschen, die sind sehr sensibel. Wenn du die heute Morgen nicht so nett grüßt, dann haben die gleich eine Krise. Ich sage, übertreib das mal, nicht? Und andere Menschen, das sind Arbeitstiere, nicht? Die können morgens anfangen und abends immer noch tätig. Aber nicht alle sind so gestrickt. Und das weiß Gott. Gott differenziert. In Matthäus 11 heißt es ja in dem Selbstzeugnis von dem Herrn Jesus, er ist freundlich, liebevoll, er ist gnädig, er ist mitfühlend, er ist ein guter Herr. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und durch Jesus haben wir Gott kennengelernt als den liebenden Vater, als den, wie es Paulus sagt, als den Abba-Vater. Das heißt, den innig geliebten Vater, der uns liebt. Und dieser liebende Vater ruft uns eben zu sich und übergibt uns ein Vermögen. Übergibt uns Gaben, Talente. Mit der Bitte, sie jetzt zu einzusetzen und nicht zu vergraben. Und das ist zunächst auch die Frage in dem Gleichnis. Wir wollen das ja jetzt Stück für Stück enthüllen, nicht? Wie ein Denkmal, nicht? Und die erste Frage ist, was machst du mit den anvertrauten Gaben, die Gott dir gegeben hat? Da soll jemand sagen, ich habe keine Gabe. Jeder hat Gaben. Jeder hat bestimmte Dinge von Gott bekommen. Der eine ist musikalisch, der andere ist organisatorisch gut begabt. Der andere hat gute Beziehungen zu Zeitungen und Medien, kann zum Beispiel Inserate schalten für die Gemeinde, für die Jugendstunde, für die Jungschar und für die Kinderstunde. Also jeder ist anders begabt und der andere hat die Gabe des Tröstens, des Helfens. Oder ich habe auch festgestellt, es gibt Menschen, die haben die Gabe des Zuhörens. Die können gut zuhören. In meiner Jugend hatten wir in meine zweite Stelle, da hatte ich eine Frau kennengelernt, eine ältere Frau, nannte man damals noch Fräulein, Fräulein Elisabeth. Sie wohnte in einem Stift und über die wurde auch so mal so gewitzelt. Aber diese Fräulein, ältere Fräulein Elisabeth, konnte sehr gut zuhören. Wie war es in ihrem Urlaub? Sie hat immer nur von dir gesprochen, von dem, was dich bewegt. Die anderen haben immer nur von sich gesprochen, nicht? Das eigene Ich stand im Vordergrund. Nein, sie hat anders, hat gefragt, wie geht es dir? Was hast du im Urlaub neu entdeckt? Was haben sie dort und dort erlebt? Wie sind sie hingekommen? Wie haben sie sich gefühlt? Also es sind Menschen, die können gut mit anderen Menschen umgehen. Das ist auch eine Gabe. Oder die Gabe der Geduld, der Weisheit, der Beständigkeit hat nicht jeder. Jeder ist anders gestrickt. Auch die Gabe, geduldig und liebevoll Geschwister zu ermahnen, das ist auch eine Gabe. Sie so zu ermahnen, dass sie nicht gleich beleidigt sind und doch gehaltvoll zu ermahnen. Andere wiederum haben gute Ideen, vielfältige Gaben und alles das, nach 1. Korinther 12, sind auch Gnadengaben. Alles wirkt, sagt Paulus, ein und derselbe Geist. Kommen wir zurück auf unser Gleichnis. Jetzt ist es interessant zu sehen, wie werden die drei denn jetzt reagieren? Haben ja ein Vermögen bekommen. Boah. Wie würdest du reagieren? Erstmal Urlaub machen, nicht? Ja, natürlich, unter der Sonne, südlichen Sonne.
Aber da fragt man schon, wo willst du hin? Nach der Türkei? Bist vielleicht verhaftet. Griechenland sind Erdbeben. Oh, Vorsicht. Tunesien? Ist auch gefährlich. Ägypten? Also würde ich nicht raten. Es wird schon eng. Nein? Was werden die drei machen? Und dann ist es interessant zu lesen, bei dem ersten, da heißt es, sogleich aber ging der, welcher 5 Talente empfangen hatte, ging hin und handelte und gewann 5 Talente hinzu. Wir spüren sofort, hier ist Tempo, Dynamik, hier ist Freude, hier ist Einsatzbereitschaft. Der setzt sich nicht hin, macht einen Plan, der ist begeistert. Ihr Lieben, uns fehlen so Menschen, die begeistert sind. Ich hatte als ich beruflich tätig war, viele Seminare besucht, nicht? Also Schulungen und was nicht alle. Und dann weiß ich noch, Produktschulung und Verkaufsschulung, was nicht alle. Und da sagte ein Trainer, wichtig ist, nicht nur die Produkte und die Funktion der Produkte zu wissen. Viel wichtiger ist, dass der Gegenüber dich akzeptiert, dich gern hat. Und tatsächlich, wir hatten also, in meinem Team hatte ich nachher Mitarbeiter, die konnten sich nicht so geschliffen ausdrücken. Die haben sich auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen linkisch angestellt. Aber es war ein netter Kerl. Und der Einkäufer sagte, ach der, ja, der sowieso, nicht? Ist ein netter Kerl, hat er schon gewonnen. Also wichtig ist das, was man ausstrahlt. Nicht das Geschliffene. Wenn die Zeugen Jehovas an der Tür kommen und ihren Spruch da abschießen, ihre Fragestellung, das ist mir viel zu glatt. Besser wäre eine Eröffnungsrede wie, wie geht es dir, Jürgen, wie geht es dir? Was macht dein Herz? Und mitfühlend, freundlich, so kann man Menschen gewinnen. Also der erste Knecht erleben wir, der ist voller Begeisterung, Enthusiasmus. Und wir sollten uns auch begeistern lassen. Begeistern von Jesus, von diesem wunderbaren Herrn. Er begeistert hier den. Und warum begeistert er ihn? War das so ein Typ, würden wir heute sagen? Nein, ich kann mir gut vorstellen, er liebte seinen Herrn. Und alles, was man aus Liebe tut, tut man ja gern. Schau dir die verliebten Leute an, nicht? Die sind ganz eng beieinander. Und wenn sie sagt, kannst du mir das und jenes mal holen, nicht? Und wenn sie bitten würde, hol mir die Sterne vom Himmel, er würde es tun, natürlich, nicht? Aber wenn man sich nicht liebt, dann ist selbst der kleinste Handgriff, ja, fällt schwer, nicht? Ach, ist langweilig, nicht? Dann haben wir so viel Ausreden. Alles, was aus Liebe geschieht, macht uns keine Mühe. Meine Frau, wir hatten jetzt letzte Woche, eine Woche, Ullas Schwester, Sonja aus Braunschweig zu Besuch und die beiden verstehen sich wirklich gut. Sie hatten sich vor längerer Zeit wieder getroffen, über 40 Jahre hatten sie sich gar nicht gesehen, keiner wusste von dem anderen, die Familie damals wurde auseinandergerissen. Und jedenfalls, meine Frau hat ja auch Herzprobleme und Kreislaufprobleme und alles Mögliche. Aber jetzt war Sonja da und Sonja hat uns so begeistert und meine Frau, die ihre ganzen Probleme und Krankheiten war wie weggeblasen. Ich habe gesagt, Ursel, langsam, langsam, leg dich ein bisschen hin, entspann dich. Ja, ja, geht schon. Und sie ist gefahren nach Meppen hier zu Verwandten. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, nicht? Ja, ja, Ursel, ja. Also was man aus Liebe tut, nicht? Das geht doch alles. Da ist man nicht müde, da sagt man noch nicht, oh, ist langweilig. Nein, aus Liebe. Und hier der Knecht, den 5 Talenten, der hat es aus Liebe getan. Ihr Lieben, machen wir doch alles aus Liebe. Ich freue mich, wenn ich hier in Coesfeld bin. Ich liebe euch, jeden einzelnen von euch. Ja, ihr seid mir ans Herz gewachsen. Ich komme ja schon lange, Jahrzehnte hier hin. Schön. Auch zum Seniorenkreis. Wir fühlen uns alle sehr gut und wir lieben uns. Ja, das ist doch schön. Manche auch über Facebook, nicht Susanne? Ja, ja, ganz klar. Also aus Liebe. Und der Jesus sagte bei dem Zweiten, da kommen wir zu dem Zweiten, dem hat er 2 Talente gegeben. Der wusste, der braucht länger. Es gibt ja Menschen, nicht? Die müssen erstmal, wir sagen ja mal, die haben einen langsamen Start, nicht? Andere können sofort vom Start weglaufen, nicht? Manche brauchen länger. Morgens erstmal einen Kaffee, nicht? Damit sie mal auf die Beine kommen, nicht? Und das war auch so ein Mensch, nicht? Der braucht das länger. Manchen fällt das Predigen leicht, wie ein Bruder bei uns früher in der Gemeinde, der konnte aus dem Stand predigen, der war sehr gebildet, nicht? Und ich saß dann da, habe mich da tagelang gequält, nicht? Ja, es ist, die Gaben sind eben anders. Also, der andere muss sich mehr anstrengen, aber beide haben das gleiche Ergebnis, das ist wichtig. Und der Herr Jesus weiß darüber. Und das Allerwichtigste, wenn wir denn mal die Talente zusammenfassen, das Allerwichtigste ist ja die Treue und der Gehorsam. Dass ich nicht sage, ja, ich habe es empfangen und jetzt schwamm drüber. Nein, ich stehe in einer Verantwortung als Hörenden, auch wenn ich die Predigt höre, stehe ich in Verantwortung. Gott wird einmal sagen, hast du hingehört oder hast du vorbeigehört? Wie wirst du reagieren? Wenn du deine Schwachpunkte erkannt hast, bist du bereit, dich korrigieren zu lassen. Das Wort Gottes will uns immer korrigieren und ermutigen, ermuntern und motivieren. Bleiben wir noch einen Augenblick stehen bei dem Wort anvertraut. Also die Funde sind ihnen nicht geschenkt, das Vermögen. Die Gaben sind dir nicht geschenkt. Du hast dir dein Leben ja nicht selber gegeben. Hast du gesagt, Mama, hier bin ich, also ich habe mich selbst gemacht. Nein, nein, das Leben ist uns geschenkt worden. Das Leben ist ein Geheimnis. Ich hatte schon mal an dieser Stelle gesagt, wenn dann im Fernsehen überall gesagt wird, ja, die Evolution und das Leben, nicht, und so weiter, vor 180 Millionen Jahren, und ja, ist ja schön und gut, also, nicht, das Leben ist viel zu komplex, viel zu kompliziert, als dass es durch Zufall entstanden sein, nicht? Wenn man in der Meierwerft in Papenburg war und hat mal gesehen, wie ein großes Passagierschiff entworfen wird, wie viel Arbeit das ist, wie viel Meter an Abflussrohre und Kabel gezogen werden, wie alles genau durchdacht ist. Bis dann der Stapellauf kommt, ihr Lieben. Da sitzen Menschen, Ingenieure, Konstrukteure, da liegen Fachleute, sitzen über die Papiere, über die Zeichnungen, ihr Lieben. Da soll die Schöpfung so aus dem Nichts entstanden sein? Nein, nein. Gott sagte, kommt, lasst uns Menschen machen. Gott geht nach einem genauen Plan vor. Der Psalmschreiber sagt, Salomo sagt das, unergründlich ist sein Verstand. Mit dem haben wir es zu tun, anvertraut. Anvertraut heißt ja, ich vertraue dir etwas an. Zum Beispiel mein E-Bike. Ich verreise und die Claudia kann mein E-Bike benutzen. Ich vertraue es ihr an. Mach es nicht kaputt. Nicht? Oder ich vertraue dir unsere Katze an, unseren Hund an. Anvertraut. Kann man nicht machen, was man will. Es ist ja nur für eine befristete Zeit. Ich vertraue dir etwas an, das heißt zu treuen Händen. Behandle es gut. Ist ja nur eine für eine gewisse Zeit. Nicht für immer. Wie lange leben wir? 70, 80, wenn es hochkommt, vielleicht 90 oder 100 Jahre. Anvertraut. Man vertraut jemand etwas an, der vertrauenswürdig ist. Gott hat dich für vertrauenswürdig erachtet und hat dir Gaben geschenkt, die du für ihn einsetzen sollst. Und je mehr du für ihn einsetzt, je besser. Bei dem anvertrauten Talenten hier, bei den Fünfen zum Beispiel, ist es interessant zu sehen, wenn jemand seine Aufgabe gut gemacht hat, was sagt dann der Chef? Herr, ich nehme jetzt meinen Robert Schaden, der verkauft Autos. Also Herr Schaden, Sie haben zum Beispiel diese Woche 5 Autos verkauft. Toll, haben Sie gut gemacht. Und nächste Woche bleiben Sie mal zu Hause, legen Sie die Beine hoch. Ne?
wird er nicht sagen. Er wird sagen, Herr Schaden, Sie haben letzte Woche 5 Autos verkauft, sehr gut. Und jetzt gehen Sie mal zu der Niederlassung nach XY und bringen Sie Leute mal auf Dampf, damit die auch 5 Autos oder vielleicht 7 Autos verkaufen. Nicht? Also der Herr wird dir immer, wenn du eine Sache gut gemacht hast, die nächste Sache anvertrauen. Das heißt anvertraut. Je nach den Fähigkeiten. Er ist der Geber aller guten Gaben. Aber ohne Druck. Nein, nein. Gott will uns keinen Druck aufsetzen, will uns nicht zwingen oder was. Nein, die Schrift sagt, Gott will uns locken. Aus der Enge in die Weite, in die Freiheit. Freiheit nach der Schrift heißt immer Bindung an Gott. Ich binde mich an ihm, an der Quelle des Lebens. Da bin ich gut aufgehoben. Ihm darf ich mich anvertrauen. Er wird mich recht führen. Anvertraut. Es gibt viele Christen, die sich Gott anvertrauen. Evangelisation im Irak ist schon ein großes Wagnis. Aber sie vertrauen sich der Gnade Gottes an und rechnen mit seiner Hilfe. Gott hat ja gesagt, ich öffne dir Türen, die niemand zu schließen vermag. Nach der Offenbarung. Dann heißt es die Abrechnung. Nach langer Zeit kommt der Herr wieder. Abrechnung. Das Wort Abrechnung ist bei uns im Deutschen so ein bisschen negativ besetzt, nicht? Abrechnung so wie im Wilden Westen, nicht? Es ist keine Rache. Es ist eine, wie man sagt, die Schlussbilanz. Es gibt im Kaufmännischen eine Eröffnungsbilanz und eine Schlussbilanz. Eine Gewinn- und Verlustrechnung. Wie man weiß, also, wie ist das Geschäftsjahr gelaufen? Und diese Abrechnung erfolgt ja jetzt. Nach langer Zeit kommt der Herr. Und nun staunen wir. Der Erste bringt seinem Herrn freudig die 5 Talente und hat 5 andere hinzugewonnen. Und der Herr sagt, gehe ein zu der Freude deines Herrn. Guter und rechter Knecht. Du hast gut gehandelt. Gut heißt vollkommen. Geh ein in die Freude deines Herrn, das heißt, mit Blick auf die Ewigkeit, haben wir gesagt, die Gleichnisse sind immer mit Blick auf die Ewigkeit. Geh ein zu dem Hochzeitsmahl des Lammes. Alles ist bereit. In Lukas 15, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da wird das so deutlich. Ne? Musik und Reigen für den, der verloren war. Musik und Reigen und Freude. Das ist das Reich Gottes. Menschen, die sich einsetzen für ihn, ja, die will er auch gebrauchen. Gehe ein in der Freude deines Herrn. Mal einen kurzen Zwischenstopp. Mal die Frage an jeden Einzelnen. Kennst du deine Aufgabe, deine Gaben? Über dich doch mal kurz. Kennst du deine Aufgaben, deine Gaben? Und wenn ja, bringst du sie ein? Nutzt du sie? Man kann sie nutzen, man kann sie auch brach liegen lassen. Manche hat auch entdeckt, er spät seine Gaben, nicht? Ich bin auch so ein Spätstarter, nicht? Und manche haben das sofort. Mit 13, 14 Jahren entdecken sie ihre Gaben und manche eben erst spät. Ich habe kürzlich mal gelesen, schon etwas länger her, hat eine Frau in Dülmen, die ist 103 Jahre alt, die ist noch topfit, hat dann 80-Jährige, 85-Jährige im Altersheim betreut. Das ist auch eine Gabe, nicht? Auch Senioren sind heute noch sehr aktiv. Man spricht heute, die Soziologen sagen das, was noch nie gewesen ist. Wir haben eine Dreifach-Senioren-Generation. Die 50 plus, das sind die Jungsenioren. Die 65 plus, das sind die Senioren und die 80 plus, das sind die Hochbetagten. Und alle drei Gruppen sind in der Regel noch sehr aktiv. Und ohne Senioren würde auch in vielen sozialen Bereichen nichts laufen.
Und zur Scherzbolde sagen, naja, ohne Senioren, dann wären die Ärzte arbeitslos, nicht? Das kommt noch da hinzu, ja. Aber das will nur zeigen, also auch in der Entwicklungshilfe, im Auslandseinsatz, überall Senioren werden gebraucht. Wir haben ungeheuren Erfahrungsschatz, den kann man nichts mehr vormachen. Die wissen, wie es läuft. An der Drehbank, im Kaufmännischen, in der Schreinerei, überall. Sie wissen, wie es läuft und können anderen helfen. In der Gemeinde gibt es auch Hirten, Älteste. Sie sollen die Gemeinde motivieren, führen. Sie sind so, wie man sagt, es sind Vorbildfunktion. Sie sollen den Einzelnen vorstehen, sie sollen belastbar sein und sich eben von Gott gebrauchen lassen in der Gemeinde. Also Älteste sind auch herausgefordert. Kommen wir zu unserem Text zurück. Nach langer Zeit. Nach langer Zeit, ein großer Zeitraum. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. An der Stelle heißt es, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, siehe, dann kommt das Verderben wie die Wehen wie über die Schwangere. Also ganz plötzlich rechnet keiner damit. Das schöne Beispiel ist auch zum Beispiel von Lots Frau. Nicht? Die Engel kamen, haben sie aus Sodom geführt. Überlegt mal, angefasst von Engeln, herausgeführt und die Engel sagten, sieh nicht hinter dir. Und die Frau von Lot sah hinter sich und erstarrte zur Salzsäule, weil in diesem Blick nach hinten die Liebe zur Welt lag und nicht das Vertrauen in Gott. Und die Liebe zur Welt bedeutet Tod. Ist das nicht dramatisch? Das ist dramatisch. Also, nach langer Zeit kommt der Herr wieder. Und der erste, da haben wir gesagt, 5 Talente, der Herr sagt, gehe ein in die Freude deines Herrn, du guter und treuer Knecht, du guter, vollkommener Knecht. In der Freude des Herrn heißt, in dem himmlischen Fest kannst du teilnehmen. Hochzeit des Lammes. Es geht fröhlich zu. Ihr Lieben, manche Menschen haben ein ganz falsches Bild von Gott. Die denken, ach, das ist eine Spaßbremse, ist ein Miesepeter. Gott ist so ein, der beißt die Kaffeebohne durch, ein Erbsenzähler, der ist so kleinlich. Nein, das ist es nicht. Gott ist kein Geizkragen. Er ist überschwänglich. Er ist freigebig. Er hat uns das Leben geschenkt, die ganze Fülle der Natur. Wir haben jetzt in Deutschland zum Beispiel, ist auch Gnade, über 70 Jahre lang Frieden. Unseren jungen Menschen steht die ganze Welt offen, ganz Europa. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte Europas. Müssen wir historisch mal denken. Hat es noch nie gegeben. Du kannst heute also in der Schweiz arbeiten, du kannst in Österreich arbeiten, du kannst in Frankreich arbeiten. Die ganz Europa steht dir zur Verfügung. Das ist doch wunderbar. Also, das gemästete Kalb ist schon bereitet. Die Musikinstrumente im Reich Gottes sind schon gestimmt. Gott ist großzügig. Die Freude steht im Vordergrund. Also, auch der Zweite, der die 2 Talente empfangen hat, gewinnt neue 2 Talente hinzu und auch er wird genauso bezeichnet. Und jetzt bei der dritten Person, da gerät dieses Gleichnis, ja, was sagt man, so ein bisschen in Disharmonie. Bis jetzt war ja alles super, schön, harmonisch, dynamisch, alles prima. Und jetzt, ja, was sagt denn der dritte Knecht? Ich habe dieses Fund, was du mir gegeben hast, ein Loch gegraben in die Erde und habe es da hineingetan. Ist auch schon negativ besetzt. Achan hatte ja auch vor etwas von dem Gebannten genommen im Buch Josua und hat es in die Erde vergraben. Nicht? Das, was Gott dir geschenkt hat an Gaben, setz es ein. Verbrauch es nicht für dich selber.
Manche Menschen gebrauchen das nur für sich selbst, um ihren Ego zu steigern. Wir sehen das auch bei den vielen Künstlern, nicht? Nur um das Ego zu steigern, nicht bei allen, aber bei vielen anderen Künstlern. Und manche Künstler lassen sich sogar öfter scheiden. Warum? Das gibt wieder Publicity, nicht? Darüber spricht man, wird man interessant. Nein. Also, der andere, der Letzte, hat das Pfund vergraben. Und der Herr wusste schon, er ist schwierig. Er ist ein bisschen langsam. Gib ihm nur eins. Braucht er sich nicht so viel Gedanken machen, aber er hat Gaben. Und was macht er? Dann sehen wir auch anschließend, was er sagt an die Reaktion, dass er ein völlig verkorkstes Gottesbild hat. Was sagt er? Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Wieso ist Jesus hart? Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte. Ist solch ein Mensch hart? Nee, kann ich nicht sagen. Herodes war hart. Nicht? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren hart, aber nicht Jesus. Was sagt er weiter? Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich hin. Wieso hat Jesus ausgestreut und sammelt, wo er nicht gesät hat? Was für ein Bild hat der Mensch? Ich weiß nicht, wo der in die Lehre gegangen ist. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg das Talent in die Erde. Und da hast du das Deine zurück. Bam. Also, das heißt mit anderen Worten, er war ein Egoist. Er hat gesagt, der geht jetzt, der Herr, der kommt nie wieder zurück, ist schon so lange her. Ach, Leute, es gibt so viel Schönes, andere, verbuddel das mal in die Erde. Gebrauch es für dich, für dein Ego. Denk auch mal an dich. Nicht? Immer sonntags in die Gemeinde laufen und Jugend und dies, Arbeit, ach was, ne? Denk mal an dich, die Welt ist so schön, es gibt Disco und alles Mögliche, es gibt so viele Events, nicht? Ach, die Welt ist doch so schön und bunt. Ich kann mich doch so herrlich vergnügen. Ja, natürlich können wir das. Die Freiheit haben wir. Klar. Ja, der letzte Knecht entlarvt sich als ein falscher Knecht. Jesus sagt, du böser und fauler Knecht. Also was er da vorgebracht hat an Entschuldigung, entlarvt der Herr Jesus als böse und faul. Er war bequem. Es gibt ja Menschen, die sind sehr bequem. Ich hatte mal jemanden kennengelernt, der jammerte auch immer, hat keine Arbeit. Da sage ich, denk mal an, du musst mal dein Dorf verlassen, vielleicht in einem anderen Dorf mal ziehen oder in einer anderen Stadt. Du musst mal beweglich werden. Du findest bestimmt einen Job. Du bist jung. Aber manche sind bequem, das ist mein Dorf und da bin ich schön bei Mutti, nicht? Und schön, da werde ich gut versorgt, ja. Nein, hinaus in die Welt, hinaus mal was unternehmen, etwas wagen. Auch darf man sich dann Gott anbefehlen und da erlebt man Gott auch im Alltag. Also, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Ihr Lieben, das ist eine plumpe Lüge. Jesus ist nicht hart, er ist nicht ungerecht, sondern der wollte das gleich in dem Gleichnis das Vermögen für sich selbst haben. Und das lernen wir daraus. Dieses Gleichnis haben wir jetzt enthüllt und wir haben festgestellt, es gibt drei Sorten von diesen Knechten. Den Spontanen, den Begeisterten, der sofort losgeht, der andere begeistert und den Zweiten, der etwas länger braucht, aber in seinem Ergebnis genauso, 100%. Jeder Mensch ist anders gestrickt. Und der Dritte sagt, ach, weißt du was, guck mal, wie die anderen rennen. Ich lasse mir Zeit und wollen mal gucken. Nicht? Denk mal zuerst an dich. Nicht? Ihr Lieben, in der Zeit, in der wir leben hier, ist diese Zeit ist eine egoistische Zeit. Jeder denkt zunächst mal an sich, an seinen eigenen Vorteil. Ist ja im Grunde nicht falsch, aber wir dürfen den Nächsten im Blick nicht verlieren. Wir sind Gesandte, sagt Paulus, an Christi Stadt. Wir haben einen Auftrag. Dabei brauchen wir uns nicht verbiegen. Ich will mal ein saloppes Beispiel nennen. Vor längerer Zeit hatten wir mal Besuch, mit in der Mittagszeit. Das Essen war gerade am Tisch. Und da kommt der Nachbar aus dem Nachbardorf, Heinrich, und
sage ich, Heinrich, wir haben gerade das Essen am Tisch, nimm Platz hier, habe ich gleich Zeit für dich. Ne? Und dann habe ich gebetet und sagt er, Amen. Dann sagt der Heinrich plötzlich, Mensch, kannst du schön beten, bete doch nochmal. Ich war erstmal wie vom Schlag gerührt. Will er dich umarmen nehmen? Nee. Meine Frau sagte sofort, mach es, mach es, mach es. Da habe ich nochmal gebetet. Also, das kannte er gar nicht. Das heißt, ich brauche mich doch nicht zu verdrehen. Ich brauche mein Leben nur so leben als Christ und du brauchst es so, wie du bist. Du hast eine Signalfunktion. Jeder Mensch ist von uns ein Sender. Wir senden etwas aus. Wir senden Signale aus, ob wir wollen oder nicht. Brauchen wir sich für verbiegen? Mein Nachbar war ich drüben, hat mit ihm ein Schnäpschen getrunken und dann sagte er, er wäre Atheist und hat aufgezählt, was er alles hat und ach, und wie viel Geld er hat, er ist ein Unternehmer und was. Oh, ja, ja, ja. Sag ich, und die Frage nach Gott und wenn du stirbst? Ja. Da wusste er keine Antwort drauf. Nicht, also, nee, nee. Er glaubt nicht an Gott. Na, ich weiß nicht. Er sieht jeden Sonntag, er wohnt genau gegenüber. Er sieht genau, wenn ich in eine Garage gehe, wenn wir das Auto rausholen, er sieht, jeden Sonntag fahren die zur Gemeinde. Und ihr Lieben, ich wage zu sagen, jeden Sonntag erinnert ihn Gott daran, dass es ihn gibt, weil da einer ist, der fährt zum Gottesdienst. Das ist eine Predigt ohne Worte. Bin ich von überzeugt. Und er weiß, dass ich Christ bin. Und so soll nur ein Beispiel sein. So hat jeder von euch seinen Lebensbereich, in dem er lebt und wo Gott ihn gebraucht. Durch deine Art, durch deine nette, freundliche Art, die Art, wie du dich bewegst, wie du antwortest, wie du die Dinge siehst, das wirkt. Das wirkt durch den Heiligen Geist. So, kommen wir zum Schluss. Jesus weiß, die er erlöst und erkauft hat, das ist seine Brautgemeinde. Und ich schließe mit einem Wort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 10. Da schreibt Paulus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden oder die Wohltaten Gottes verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk Gottes wart, jetzt aber durch Jesus ein Volk Gottes seid. Amen.